SRF 3.
Paukenschlag der Schweizer Justizbehörden. In Zürich werden Funktionäre des Weltfußballverbandes FIFA verhaftet und Dokumente beschlagnahmt. Wir haben die Hintergründe. Tod des Schocke-Unternehmers Rolf Bloch. Sein Engagement rund um nachrichtenlose Vermögen von Nazi-Opfern bleibt vielen in Erinnerung. Eine Welt ohne Hunger als Heeresziel der UNO.
I want to see an end to hunger everywhere within my lifetime.
Obwohl der Welthunger zurückgeht, sind immer noch 800 Millionen Menschen unterernährt. Und nur teils sonniges Wetter am Nachmittag. Morgen wird es noch freundlicher und 20 bis 23 Grad warm. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Es hat geknallt beim Weltfußballverband FIFA gleich zweimal heute Morgen. Das ist der Schwerpunkt unserer Mittagssendung. Wir sagen, was genau passiert ist, ob und wo es einen Zusammenhang gibt zwischen den Ereignissen und was sie bedeuten. Aber der Reihe nach. Zuerst zum ersten Teil der Geschichte. Am Morgen wurde bekannt, dass im Zürcher Luxushotel Bourlac regelmäßig regelrechte Krimiszenen ablaufen. Beamte der Kantonspolizei beschafften sich an der Rezeption Zimmerschlüssel und verhafteten 6 hochrangige Vertreter des Weltfußballverbands FIFA. Angereist war die FIFA-Elite eigentlich, um ihren Präsidenten zu wählen. Die Hintergründe hat Sarah Nowotny.
Die 6 Verhafteten gehören zur Crème de la Crème des Weltfußballverbands. Einer von ihnen ist laut Medienberichten Vizepräsident Jeffrey Webb. Ebenfalls abgeführt wurde offenbar der Chef des brasilianischen Fußballverbands, José María Marín. Und auch die 4 anderen Inhaftierten kommen aus Süd- und Mittelamerika. Der Schweizer FIFA-Präsident Sepp Blatter hingegen ist weiterhin ein freier Mann. Warum seine Kollegen in Haft sitzen? Das Bundesamt für Justiz und die Zürcher Kantonspolizei haben wegen eines Gesuchs aus den USA gehandelt. Ingrid Riese vom Bundesamt für Justiz erklärt:
Die USA verdächtigt diese Personen, Bestechungsgelder in Millionenhöhe angenommen zu haben. Die Rede ist von über 100 Millionen Dollar.
Die New York Times schreibt, es gehe sogar um 150 Millionen Dollar. Seit 20 Jahren sollen die FIFA-Funktionäre Bestechungsgelder annehmen und im Gegenzug dafür Sportvermarktungsunternehmen und Medien Gefallen tun. Ihnen zum Beispiel Übertragungsrechte für Fußballspiele zuhalten. Die New Yorker Staatsanwaltschaft ermittelt deswegen seit Monaten wegen Korruption und Geldwäscherei. Insgesamt gegen 14 Personen. Diese sollen ihre Straftaten in den USA vorbereitet haben. Nicht ausschließen kann das Bundesamt für Justiz, dass sie Zahlungen auch über Schweizer Banken bzw. Banken in der Schweiz abgewickelt haben. Warum aber die Verhaftung jetzt in der Schweiz durch Schweizer Behörden? Noch einmal Ingrid Riese.
Fakt ist, dass aufgrund eines Auslieferungsvertrags die Schweiz verpflichtet ist, die Leute auszuliefern, wenn die Voraussetzungen gegeben sind.
Deshalb sitzen die FIFA-Funktionäre jetzt in Auslieferungshaft. Heute befragt sie die Zürcher Kantonspolizei. Wenn sie zustimmen, kann sie die Schweiz sofort an die USA ausliefern. Wenn sie nicht zustimmen, müssen die USA in etwa 40 Tagen ein Auslieferungsgesuch stellen. An einer kurzen Pressekonferenz hat sich inzwischen auch die FIFA zu den Verhaftungen geäußert. Sie werde ihren Kongress in Zürich samt Wahl des Präsidenten wie geplant durchführen, sagte ein Sprecher.
Das war Sarah Nowotny. Diese Festnahmen, von denen wir gehört haben, sind Teil 1 der heutigen FIFA-Story. Denn kurz nach diesem Vorfall haben wir Meldungen bekommen, die Bundesanwaltschaft habe bei der FIFA am Hauptsitz in Zürich jetzt auch noch Dokumente beschlagnahmt und wolle im Laufe des Tages mehrere hochrangige Funktionäre vernehmen. Frage daher an Sportredaktor Ueli Reist, was steckt hinter diesem zweiten Teil?
Da geht es primär um die WM-Vergaben an Russland und Katar. Die Hausdurchsuchung am FIFA-Hauptsitz in Zürich diente dazu, eben diese Dokumente sicherzustellen. Der Vorwurf lautet Geldwäscherei und ungetreue Geschäftsbesorgung. Also da geht es aber konkret WM-Vergabe Katar und Russland.
Das andere betrifft ja den Sportbetrieb in den USA. Gibt es trotzdem einen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen heute Morgen?
Der zeitliche Zusammenhang ist natürlich offensichtlich. Also man macht diese Untersuchungen respektive diese Festnahmen, wenn man weiß, wo diese Funktionäre sind. Das erleichtert alles deutlich. Die sind alle angereist für diesen Kongress. Also man hat genau diesen Moment abgewartet. Und ein allenfalls weiterer Vorteil, man kann die Weltpresse relativ locker informieren.
Trotzdem sind es getrennte Vorkommnisse. Schauen wir sie auch getrennt an. Die Korruptionsvorwürfe aus den USA an die verhafteten Funktionäre. Welche Tragweite könnten die für die FIFA haben?
Die FIFA hat in einer ersten Pressekonferenz klar unterstrichen, es sei ganz im Sinne der FIFA, weil sie durch diese Vorkommnisse, wenn sie sich denn bestätigen sollten, zu den Geschädigten gehöre. Also es sei ein wichtiger Schritt im Reformprozess der FIFA, dass solche Leute überführt und bestraft würden. Der FIFA selber schadet das nicht, es sei kein angenehmer Tag, hat es geheißen, aber es sei ein wichtiger Tag, weil eben der Reformprozess weitergehe. Und letztlich hat die FIFA diese Untersuchungen ja selber in die Wege geleitet, indem sie den Garcia-Bericht weitergeleitet hat an die Staatsanwaltschaft im letzten November.
Da sind wir auch beim zweiten Ereignis heute. Da geht es um die Korruptionsvorwürfe rund um die WM-Vergaben an Katar und Russland. In welche Richtung geht denn jetzt das mit diesen Ermittlungen?
Das ist relativ schwierig zu sagen. Die FIFA hat heute noch einmal betont, die Fußball-WM 2018 werde in Russland stattfinden, jene 2022 in Katar. Daran gäbe es nichts zu rütteln. Die FIFA selber hat den Garcia-Bericht ja auch angeschaut, der diese Vergaben untersucht hat und hat gesagt, ja, es seien Unregelmäßigkeiten vorgekommen, aber nicht so gravierende, dass die Vergaben neu gemacht oder überdacht werden müssen. Das ist auch der Stand jetzt und dabei wird es höchst sehr wahrscheinlich bleiben.
Und das gilt voraussichtlich in dem Fall auch für die Wahl des FIFA-Präsidenten am Freitag. Da wird aller Voraussicht nach Sepp Blatter im Amt bestätigt werden.
Davon kann man ausgehen. Sepp Blatter wird sich morgen Freitag zur Wahl stellen. Und wenn die FIFA-Funktionäre mit diesem Hintergrund, den sie jetzt haben, doch finden, Sepp Blatter sei der richtige Mann an der FIFA-Spitze, wenn sie ihn also wählen, dann wird er weitere 4 Jahre Präsident sein. Und die FIFA hat noch einmal unterstrichen, FIFA-Präsident Sepp Blatter ist in diese Untersuchungen nicht involviert.
Einschätzungen von Sportredaktor Ueli Reist. Vielen Dank. Und jetzt einen Blick auf die Straße. SRF-Verkehrsinformation von 12.06 Uhr betrifft die Region Zürich auf der A1 in Richtung Zürich zwischen Effretikon und Walliselden. Da gibt es Stau wegen eines Unfalls und der linke Fahrstreifen ist blockiert. Eine prominente Schweizer Figur ist gestorben. Der frühere Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, Rolf Bloch. Die wichtigsten Punkte aus Leben und Werk jetzt in den Nachrichten mit Fabian Schlurp.
Rolf Bloch sei letzte Nacht im Alter von 84 Jahren verschieden, bestätigte die jüdische Gemeinde Bern. Bloch leitete während vieler Jahre die Schokoladefabrik Gamil Bloch im Berner Jura. Einer breiten Schweizer Öffentlichkeit bekannt wurde er in den 90er Jahren, während der Diskussion um nachrichtenlose Vermögen von Opfern der Nazis. Bloch erklärte damals in einem Radiointerview, es sei wichtig,
dass wir sehen, wie das eigentlich damals gegangen ist, damit dass wir nachher wieder mit uns in aller Ruhe leben können. Und dass auch die Welt sagt, wohl, die haben ihre Arbeit gemacht, sie haben es aufgearbeitet. Und dann das Vertrauen in die Schweiz und ins Bild der Schweiz, dass das wieder in die Ordnung kommt.
Rolf Bloch galt in dieser Zeit als versöhnende Stimme zwischen den Ansprüchen aus den USA und den Weigerungen der Schweizer Banken, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Im Kampf gegen den Hunger habe es markante Fortschritte gegeben. Das steht in einem Bericht der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft. In den letzten 10 Jahren sei die Zahl der Unterernährten um fast 170 Millionen gesunken. Und bis Ende dieses Jahres dürfte es gut 70 Entwicklungsländern gelingen, die Armut und den Hunger um die Hälfte zu reduzieren. Dennoch seien weltweit rund 800 Millionen Menschen unterernährt. Die Hitzewelle in Indien hat bisher mehr als 1100 Menschen das Leben gekostet. Das gaben die Katastrophenschutzminister mehrerer Bundesstaaten bekannt. Seit über einer Woche leidet Indien unter der Hitze. Lokal wurden bis zu 48 Grad gemessen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.329 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.0341 Franken gehandelt, der Dollar zu 94,90 Rappen. Das Wetter am Nachmittag ist es im Westen und im Wallis und im Süden oft, sonst mit vielen Quellwolken, nur teils sonnig. Morgen ist es überall mit Schleierwolken, meist sonnig. Die Temperaturen steigen heute im Norden auf 17, morgen auf 21 Grad. Im Süden gibt es rund 23 Grad.
Info 3 Mittag.
Da horcht man auf, wenn die Nachrichtenredaktion eine positive Meldung bringt. Auf der ganzen Welt leiden also immer weniger Menschen an Hunger. In den letzten 10 Jahren hat die Zahl der Hungernden und Unterernährten abgenommen. Eine gute Nachricht sei das tatsächlich, sagt die UNO, aber eben längst nicht gut genug. Fredrik Steiger fasst den neuen Welthungerbericht zusammen.
Eine erbauliche Lektüre ist der Welthungerbericht auch dieses Jahr nicht. Denn noch immer sind fast 800 Millionen Menschen unterernährt. Das heißt, mehr als jeder und jede Neunte. In einer Welt des Überflusses dürfe niemand Hunger leiden, fordert UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon.
In a world of plenty, no one, not a single person, should go hungry.
Noch zu seinen Lebzeiten wolle er eine Welt ohne Hunger erleben, sagt der bald 82-jährige UNO-Chef.
I want to see an end to hunger everywhere within my lifetime.
Immerhin, die Fortschritte bei der Hungerbekämpfung sind in jüngster Zeit markant. 72 Entwicklungsländer dürften bis Ende 2015 das wichtigste UNO-Millenniumsziel, nämlich Armut und Hunger um die Hälfte zu reduzieren, erreichen.
In the past 20 years, we have reduced hunger.
Die Erde sei heute imstande, genug Nahrungsmittel für alle zu produzieren, sagt José Graziano da Silva, der Chef der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft. Allerdings gibt es beträchtliche Unterschiede. Sucht man nach den Gründen für die unterschiedliche Entwicklung, wird man rasch fündig. Eine Rolle spielen zweifellos der Klimawandel und Umweltkatastrophen. Aber mindestens ebenso bedeutsam ist die politische Situation. Kriege, Korruption und ganz allgemein schlechte Regierungsführung hemmen Fortschritte enorm. Und selbst ein kräftiges Wirtschaftswachstum hilft laut dem Welthungerbericht wenig, wenn ein Großteil der Bevölkerung davon ausgeschlossen ist und wenn Mechanismen zur Verteilung des Reichtums von oben nach unten fehlen. Ohne Sozialsysteme, die für die Ärmsten ein Sicherheitsnetz spannten, gehe es nicht, findet die UNO. Ein weiteres Problem: die Weltbevölkerung wächst weiter und zwar gewaltig.
We must also consider population growth. By 2050 we will need to produce food.
Bis zum Jahr 2050 müssen 2 Milliarden Menschen zusätzlich ernährt werden, sagt FAO-Chef da Silva. Das bedeutet:
We need food systems that produce more with less. And that are resilient.
Angesichts der Knappheit an fruchtbaren Böden, an Wasser, müsse die Welt imstande sein, künftig mehr zu produzieren mit weniger Ressourcen. Und das auf eine klimaschonende Weise. Noch ist der Kampf gegen den Hunger also nicht gewonnen.
Info 3 gibt es um 17 Uhr wieder. Dann berichten wir zum Beispiel darüber, wie die EU zehntausende Mittelmeerflüchtlinge neu auf ihre Mitgliedsländer aufteilen will. Bis dahin schönen Nachmittag. Im Studio heute Angelique Welchli und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.